HR Info Wirtschaft.
Mit Roman Warschauer, hallo vom Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Das Weltwirtschaftsforum in Davos stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Klimawandels. Kaum eine Diskussionsrunde, kaum eine Rede, auf der dieses Thema nicht zur Sprache kam. Aktivisten wie Greta Thunberg appellierten an Politik und Industrie, den Klimaschutz ernst zu nehmen. In der öffentlichen Diskussion steht da auch oft die Luftfahrt in der Kritik. Für einige gilt Fliegen als Sargnagel für das Weltklima. Trotzdem steigen Passagier- und Flugzahlen weiter an. Im vergangenen Jahr auch hier am Frankfurter Flughafen. Erstmals wurde die Marke von 70 Millionen Passagieren in einem Jahr geknackt. Trotzdem sieht sich die Branche selbst auf einem guten Weg, ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Was Airlines und Flughäfen tun, um auch den wachsenden Luftverkehr umweltfreundlicher zu gestalten und ob das alles ausreichend ist, darum geht es heute in HR Info Wirtschaft. Unter anderem hier vom Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Die größte Menge an Treibstoff verbrauchen am Frankfurter Flughafen natürlich die Flugzeuge, wenn sie hier betankt werden, um dann in alle Welt zu fliegen. Aber die vielen Bodenfahrzeuge brauchen natürlich auch viele Millionen Liter Sprit. Gepäck- und Frachtfahrzeuge, LKW, die Catering bringen oder auch die schweren Flugzeugschlepper. Für das Umweltmanagement am Flughafen zuständig ist Wolfgang Scholze. Herr Scholze, wie ist denn eigentlich die CO2-Bilanz des Flughafens?
Die CO2-Bilanz des Flughafens ist ganz klar, sagen wir mal so, wir wissen genau, wie viel CO2 wir emittieren. Jedes Jahr bekommen wir die entsprechenden Zahlen zur Verfügung, das heißt, wir rechnen die auch aus. Und insofern wissen wir jederzeit, wo wir stehen und wir sind auf einem guten Pfad.
Das heißt, der Flughafen wächst ja gerade in den letzten Jahren. Die Passagierzahlen sind nochmal deutlich gestiegen, im letzten Jahr erstmals über 70 Millionen. Auch die Flugbewegungen gingen insgesamt hoch. Schaffen Sie es denn, trotz eines Wachstums die CO2-Emissionen zu senken?
Ja, klares Ja. Wir haben sehr früh schon entkoppelt das Wachstum tatsächlich von den CO2-Emissionen. Das ist einfach unserem Programm geschuldet, dass wir sehr, sehr genau geplant CO2-Emissionen dort reduzieren, wo sie bei uns anfallen. Das wissen wir, wo das ist und wir haben einen klaren Plan dafür, wie wir hier runterkommen. Deswegen haben wir auch sehr früh uns schon Ziele gesetzt, an denen wir genau arbeiten. 2030 das nächste Ziel, auf das wir hinsteuern.
Und wenn man das konkret macht, wie haben sich die CO2-Emissionen in den letzten Jahren entwickelt? Also wenn man das vergleicht mit vor 20, 30 Jahren?
Um das Jahr 2000 herum lagen wir bei ungefähr 300.000 Tonnen CO2. Seither haben wir um 40% reduziert. Das heißt, vor 20 Jahren standen wir ungefähr bei 300.000 Tonnen CO2. Heute, also 2018er Zahlen, bei etwa knapp 190.000 Tonnen CO2. Für dieses Jahr erwarten wir etwa 175.000 Tonnen. Also die Linie zeigt ganz klar nach unten. Die Maßnahmen, die wir durchführen, zeigen Effekte, positive Effekte. Und alles steuert hin auf unser Ziel, auf unser großes Ziel 2030, 80.000 Tonnen CO2.
Das ist ja schon eine deutliche Reduktion. Wo sind denn da die großen Stellschrauben, an denen man drehen kann, um so ein Ziel dann zu erreichen?
Die Haupthebel sind unsere Terminals. Die großen Terminals verbrauchen viel Energie im Sommer für Kühlung, im Winter für Heizen. Und dieses Terminal ist ein altes, oder die Terminals sind alte Terminals, Terminal 1, Terminal 2. Und durch den Austausch von Anlagen, durch energieeffiziente Anlagen, Geräte, können wir viel, viel Energie sparen und damit CO2 einsparen. Das ist der wesentliche Haupttreiber. Umstellung auf LEDs, also alternative Leuchtmittel, wo immer wir können, tun wir das und sparen damit auch sehr, sehr viel Energie. Und Bodenverkehrsdienste, wie sie an uns gerade vorbeifahren, hier stellen wir kontinuierlich um auf alternative Antriebe, das ist der dritte große Hebel, und sparen damit sehr, sehr viel CO2 ein.
Bodenverkehrsdienst heißt, das sind all die Fahrzeuge, die hier nötig sind, um ein Flugzeug beispielsweise abzufertigen, von dem Wagen, der die Koffer hinter sich herzieht, bis zum Schlepper, der das Flugzeug sozusagen von der Position wieder wegdrückt. Kann man sagen, wie groß ist da der Anteil mittlerweile an elektrischen Fahrzeugen?
Der Anteil liegt ungefähr bei 14%. Das sind ungefähr knapp 500 Fahrzeuge, die wir insgesamt hier so betreiben. Und er wächst kontinuierlich. Wir bauen diese alternativen Antriebe aus, wo es geht. Das Problem ist eher so ein bisschen, auch auf dem Markt, die richtigen Fahrzeuge zu bekommen. Also solche mit alternativen Antrieben. Da sind wir aber mit Herstellern auch im Kontakt. Und vieles, was hier in Frankfurt erprobt wird und sich als tauglich erweist, wird dann auch erfolgreich an anderen Flughäfen auf der Welt eingesetzt.
Ich könnte mir vorstellen, gerade auf so einem Flughafengelände, das am Ende ja überschaubar ist, das heißt, die Strecken, die so ein Fahrzeug auf einmal zurücklegen muss, ist überschaubar. Da eignet sich dann vielleicht Elektromobilität ganz besonders?
Ja, das tut sie tatsächlich. Verbrennungsmotoren haben ein Problem mit niedrigen Geschwindigkeiten und Stop-and-Go-Verkehr. Die Motoren werden nicht warm. Das heißt, wir haben relativ hohen Aufwand, diese Maschinen im Betrieb zu halten. Das ist bei alternativen batterieelektrischen Antrieben zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Die sind dafür prädestiniert. Deswegen gehen wir auch genau in diese Richtung.
Also mit der Elektromobilität tun Sie nicht nur der Umwelt dann etwas Gutes, sondern am Ende kommt es auch Ihnen zugute, weniger Wartungskosten, weniger laufende Kosten.
Natürlich, damit rechnet sich das auch. Mein Elektrofahrzeug oder alternative Antriebe sind im Moment noch deutlich teurer als konventionelle Antriebe, aber eben über die Effekte der geringeren Wartungsaufwands, Betriebskosten, kommt im Prinzip wieder eine Wirtschaftlichkeit zustande und die brauchen wir.
Soweit zunächst Wolfgang Scholze vom Flughafenbetreiber Fraport. Auf der Parkposition A58 wird unterdessen ein Jumbo der Lufthansa abgefertigt, der gerade von einem Langstreckenflug aus Indien zurückgekehrt ist. Und hier kommen bereits einige E-Fahrzeuge zum Einsatz, erklärt Boris Weber von den Bodenverkehrsdiensten des Flughafens.
Ja, wir haben hier eine klassische Abfertigung eines Großraumflugzeugs, eine Interkontinentalflug. Mit zwei Hubwagen, die wir hier auf der Seite des Flugzeugs sehen. Und hier können wir schön demonstrieren, wir haben einen elektrisch betriebenen Hubwagen, mit dem jetzt Gepäck und Fracht aus dem unteren Laderaum des Flugzeugs ausgeladen wird. Und später hier im hinteren Laderaum des Flugzeugs sehen wir noch die ältere Diesel-Variante des gleichen Gerätes. Die Funktion ist identisch, die Mitarbeiter haben exakt die gleiche Bedienung, aber einmal arbeiten wir 100% emissionsfrei und einmal halt mit der klassischen alten Dieselvariante. Das können wir uns heute hier ansehen und anhören vor Ort.
Und tatsächlich ist der Unterschied gut zu hören. Einmal der klassische Diesel und einmal der Hubwagen mit Elektromotor. Der Elektroantrieb soll nicht nur der Umwelt helfen und die Wartungskosten verringern, auch die Mitarbeiter profitieren davon.
Weil wir ja direkt an den Geräten und mit den Geräten arbeiten. Die Kollegen stehen zum Beispiel neben dem Gepäckförderband, laden Koffer vom Förderband auf einen Gepäckwagen für den Abtransport und die stehen dann direkt daneben. Und wenn es ein Dieselgerät ist und der Wind ist ungünstig oder die Luft steht im Sommer, dann merkt man es sehr deutlich. Da freuen sich die Mitarbeiter, wenn sie die neuen Geräte haben, weil das wirklich angenehmer ist. Trotz der Umgebungsgeräusche allgemein am Flughafen merkt man auf jeden Fall einen Unterschied.
Den größten CO2-Fußabdruck in der Luftfahrt haben aber natürlich die Flugzeuge. Die Lufthansa etwa betreibt im gesamten Konzern rund 850 Maschinen, die möglichst viel unterwegs sind. Dabei kam im Jahr 2018 eine Tankrechnung von ziemlich genau 6 Milliarden Euro zusammen. Immerhin 17% der Gesamtkosten des Konzerns. Der Gesamtverbrauch ist in den letzten Jahren wegen des Wachstums im Luftverkehr gestiegen. Eine wichtige Kennzahl für den Konzern ist aber der spezifische Verbrauch. Thorsten Luft ist bei der Lufthansa verantwortlich für den Treibstoffeinkauf und arbeitet daran von Hamburg aus. Herr Luft, was bedeutet denn diese Kennzahl?
Also es gibt einmal den Gesamtverbrauch, den wir in der Gruppe haben, der liegt so um die 11 Millionen Tonnen im Jahr. Der spezifische Verbrauch, den wir dann messen in der Fragestellung, wie viel Kraftstoff brauchen wir, um einen Passagier tatsächlich 100 Kilometer weit zu transportieren, ist eine Kennzahl, die wir schon seit Jahren im Auge haben und wir haben uns mit großer Anstrengung auf die richtige Marschroute gemacht. Wir sitzen in einem spezifischen Verbrauch, der sich auf die 3 Liter zu bewegt, pro Passagier pro 100 Kilometer. Das ist gelungen durch Einsatz modernster Flugzeuge, durch verschiedene Verfahren in Themen wie Gewichtseinsparung, Flight Operations und so weiter und so fort. Das haben wir, wenn man so will, aus klaren 2 Gründen getan. Einmal natürlich die wirtschaftlichen Gründe, die eine Fluggesellschaft stets im Auge hat, aber auch ganz bewusst in der Frage, dass wir uns auf der Umwelt, auf der ökologischen Seite in die richtige Richtung bewegen.
Gut 3,6 Liter pro Passagier und 100 Kilometer waren es im Jahr 2018. Aber wie hat sich diese Zahl in den vergangenen Jahren, sagen wir mal 10, 20 Jahren, verändert?
Da waren wir in Bereichen, die oberhalb der 4 Liter lagen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, werden die Zahlen noch grausamer. Das ist geschuldet, weil wirklich neueste Triebwerke zum Einsatz kommen. Winglets an Flügeln, das sind Flügelverlängerungen, um das Strömungsverhalten des Flugzeuges positiv zu beeinflussen. Und eben Themen wie andere Bestuhlungen in der Art und Weise, dass die Flugzeuge größer geworden sind, dadurch natürlich mehr Passagiere transportiert werden, aber eben dann auch mit modernster Triebwerkstechnologie. Und wir bewegen uns eben auch weiter auf diesem Marsch, wenn Sie so wollen. Wir bekommen alle 14 Tage durch das Jahr gerechnet neue Flugzeuge mit modernster Technologie.
Ein starker Hebel sind also neue Flugzeuge, die deutlich weniger verbrauchen. Im nächsten Schritt geht es dann um neue alternative Kraftstoffe. Das sieht man auch beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL so. BDL-Pressereferenz Nils Wigge erklärt, warum diese nötig sind.
Mit dem weltweiten Verkehrswachstum nehmen die CO2-Emissionen in der Summe immer noch zu. Und um das zu beenden, muss das fossile Kerosin durch einen CO2-neutralen Kraftstoff ersetzt werden. So ein Kraftstoff ist derzeit noch um ein Vielfaches teurer als herkömmliches Kerosin. Aber rein technisch ist das grundsätzlich machbar. Damit aber ein solcher Zukunftskraftstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen hergestellt werden kann, braucht es nun energiepolitische Grundsatzentscheidungen in der Europäischen Union. Und wir sind deswegen froh, dass wir uns im vergangenen Jahr mit der Bundesregierung darauf verständigen konnten, dass Deutschland hierbei eine aktive Rolle spielen will.
Thorsten Luft, Chef Treibstoffeinkäufer bei der Lufthansa. Wir haben gerade den Sprecher des Verbands der Luftverkehrswirtschaft gehört. Sind denn alternative Kraftstoffe auch ein Thema bei Ihnen im Konzern?
Also wir als Lufthansa-Gruppe haben uns seit 2011 aktiv in dem Feld von alternativem Kraftstoff für den Luftverkehr bewegt. Man muss nochmal ganz dringend und wichtig vorwegschicken, dass die Kraftstoffqualität für uns ein absolut wichtiges Element ist in der Beschaffung und auch in der Operation. Das geht um Temperaturstabilität, es geht um Schwefelgehalte, es geht um viele chemische Bausteine, die eingehalten werden müssen, damit wir sicherstellen können, dass ein Triebwerk, was in einer Umgebungstemperatur von hohen Minusgraden operiert und auch auf langen Strecken operiert, immer mit dem richtigen Kraftstoff versorgt wird, dass es dort gar keinerlei Probleme gibt. Nichtsdestotrotz haben wir uns 2011 auf den Weg gemacht zu fragen, können wir eigentlich in irgendeiner Art und Weise wegkommen von fossilen Kraftstoff? Wir haben zwischen Hamburg und Frankfurt in dem Zeitraum 1400 Testflüge durchgeführt. Wir haben einen Airbus genommen, den haben wir operationell separiert in einen Teil des fossilen Teils und in einem Teil des alternativen Kraftstoffes, um dann zu testen, ob das technologisch alles einwandfrei funktioniert. Das ist tatsächlich der Fall gewesen. Wir haben sogar bessere Werte bekommen aus der Triebwerksseite, die mit alternativen Kraftstoff tatsächlich operiert.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was sind denn das für alternative Kraftstoffe, die dann möglichst klimaneutral sein sollen?
Von unserer Seite war von vornherein klar, wir nehmen kein Land, wir nehmen keine Lebensmittel. Wir gehen in einen Bereich hinein, den wir als nachhaltig hergestellten alternativen Kraftstoff ansehen. Das ist auf Englisch ausgedrückt Sustainable Aviation Fuel und ganz kurz abgekürzt eben halt SAF, also SAF. Und dieses SAF ist herstellbar in 5 verschiedenen Methoden. Wir können also uns auf ehemalige Kochfette, Kochöle und Biomasse beziehen. Allerdings nochmal ohne Land- und Teller-Situation. Es gibt in Nordamerika eine relativ große Ethanol-Versorgungssituation. Das nennen wir Alcohol to Jet. Auch da nehmen wir keine Biomasse weg aus dem System. Gibt eine Idee, die lautet Sun to Liquid, Biomass to Liquid, Holzreste und so weiter und so fort. Und das letzte, ein vielleicht vielversprechenderes Projekt ist Power to Liquid. Dort wird aus erneuerbarer Energie, also aus Strom, über ein Elektrolyseverfahren letztendlich nachher ein synthetischer Kraftstoff hergestellt. Und all diese 5 verschiedenen Verfahren sind aus unserer Sicht nachhaltig. Die Preisfrage, die ist natürlich da. Wir sehen, dass das Produkt sicherlich in der Größenordnung um das Dreifache teurer ist als ein fossiler Kraftstoff im Moment. Aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die Frage, was hat das für Preiseffekte? Natürlich ist er da, aber in den derzeit vorhandenen Mengen kann ich gar nicht in höheren Beimischungsquoten arbeiten. Ich komme dem, was man im Moment auf dem Weltmarkt findet, überhaupt nicht in annähernd interessante Beimischungsquoten. Insofern ist dieser Preiseffekt, wenn wir ihn denn überhaupt heute diskutieren wollten, in einem kleinen Prozentbereich nur da.
Sie haben von Beimischungsquoten gesprochen. Das heißt, Sie betreiben keine Flugzeuge, die rein mit solchen alternativen Kraftstoffen unterwegs sind, sondern in dem Kraftstoff ist ein mehr oder weniger hoher Anteil dieser Alternativen.
Wenn wir tanken, tanken wir Jet A1. So nennt sich dieses Kerosin in der Fachsprache. Das heißt, das ist materialseitig, qualitätsseitig komplett abgenommen. Nur die Bestandteile sind eben eingeblendet, also eingemischt, kann man mal auf Deutsch sagen, eingemischte SAF-Produkte. Diese Produkte sind, wie gesagt, kaum verfügbar. Wir als Lufthansa haben im Moment eine Versorgung für Frankfurt und an der Westküste der USA für San Francisco aufgebaut. Und das haben wir gemacht, um auch ganz klar zu dokumentieren, wir möchten gerne die Versorgungswege öffnen. Wir möchten in der Normalität ankommen. Das, was wir 2011 gemacht haben, war, wenn man so will, ein klassisches Projekt. Und das Projekt haben wir erfolgreich abgeschlossen. Für uns war es immer ganz klar, wir möchten raus aus dem Projekt. Status. Wir möchten in einer Situation sein, wo es quasi zur Normalität wird, dass wir eben eine Beimischung eines alternativen Kraftstoffes auch haben. Wie es auch für den Autofahrer in Deutschland oder auch in Europa eine völlig normale Sache ist, dass er eben eine Beimischung an der Tankstelle hat. Und das ist die Normalität, zu der wir gerne kommen möchten.
Noch ist also der Anteil an alternativen klimaneutralen Kraftstoffen in der Luftfahrt sehr überschaubar. Aber wir haben es ja auch schon vom Verband gehört, unter anderem durch die Politik erhofft man sich ein Wachstum in diesem Bereich. Alternative Kraftstoffe sind das eine. Es gibt ja aber auch schon erste Elektroflugzeuge. Ist das längerfristig die Art, wie wir fliegen werden?
Meine Meinung dazu ist, dass wir ein E-Flugzeug sicherlich kommen sehen für andere Verkehre, die Lufthansa im Moment nicht bedient. Also nehmen wir jetzt mal, weil ich hier nun in Hamburg sitze, aber ein Inselverkehr von dem Festland 2 Minuten rüber zu einer ostfriesischen Insel und ich transportiere 5 Personen und ein bisschen Gepäck. Das ist durchaus denkbar. Das wird sicherlich irgendwann kommen. Aber alleine der Energiegehalt von Kerosin, wenn ich jetzt mal 1 Kilo Kerosin nehme und ich nehme 1 Kilo Batterie, dann habe ich einen Energiegehalt, der sich überhaupt nicht miteinander vergleichen lässt. Wir würden damit im Moment technologisch nicht in der Lage sein, lange Flüge mit vernünftigen Passagieranzahlen, wie wir sie heute eben halt kennen, durchzuführen. Also andersrum gesprochen, wir kaufen im Moment alle 14 Tage neue Flugzeuge. Diese Flugzeuge werden dann natürlich entsprechend auch lange in Betrieb sein. Und die Infrastruktur der Versorgung dieser Motoren an den Flugzeugen basiert auf flüssiger Energie, die aus Tanks kommt, die über Pipelines oder über Eisenbahnverbindungen zu Flughäfen kommen, dort gelagert werden, dort geprüft werden. Da ist sehr viel Geld investiert worden und es ist ein fossiler, flüssiger Energieträger, den wir heute haben. Was sich ändern sollte über die Zeit ist, dass wir eben nicht nur fossile, flüssige Energieträger haben, sondern eben dann mit alternativen Kraftstoffen angereicherte Energieträger. Aber das System, Tank eines Flugzeuges, ein Triebwerk, was drunter hängt und was dann weltweit zu unterschiedlichsten Flughäfen auch fliegen kann und dort kompatibel wieder aufgetankt wird, um zurückzufliegen, das sehe ich für die Luftfahrt, in der sich die Lufthansa-Gruppe bewegt, nach wie vor in flüssigen Energieträgern. Zu dem E-Thema und sind sicherlich viele dran und möglicherweise wird sich das in 50 Jahren ganz anders darstellen lassen, weil ein Technologiesprung eingetreten ist, was die Batteriekapazitäten angeht. Aber das sehe ich auf absehbare Zeit halt eben nicht. Deshalb investieren wir auch mit unserer Unterstützung eben in die SAF-Thematik unheimlich viel Zeit rein und erwarten, dass sich eben die Politik und auch die Wirtschaft entsprechend positionieren, um uns zu unterstützen, die gerade Flugzeuge kaufen für sehr viel Geld jedes Jahr, die allerdings dann auch noch in 10, 15 Jahren fliegen werden und dann eben mit nicht nur rein fossilen Kraftstoff versorgt werden müssen.
Die Lufthansa setzt seit dem vergangenen Jahr alternative Kraftstoffe ein, aber noch mit einem sehr geringen Anteil. Es gibt einfach noch nicht genug davon. Und E-Flugzeuge sind, wenn überhaupt, Zukunftsmusik. So sieht das zumindest Thorsten Luft, bei der Airline verantwortlich für den Treibstoffeinkauf. Und er war uns aus Hamburg zugeschaltet. Sie hören HR Info Wirtschaft. Heute zu den Bemühungen der Luftfahrtbranche, den eigenen CO2-Ausstoß zu verringern. Milliardeninvestitionen in neue verbrauchsarme Flugzeuge, der Einstieg in nachhaltige Kraftstoffe. Die Branche sieht sich auf einem guten Weg. Gerne wird das festgemacht an der Kennzahl Verbrauch pro Passagier und 100 Kilometer. Wir haben es eben auch von Thorsten Luft gehört. Umwelt- und Klimaschützer sehen diese Zahl allerdings kritisch. Etwa Arne Fellermann vom Naturschutzbund BUND. Er ist dort unter anderem für Verkehr und Klima zuständig. Er hält die Zahl für Marketing, denn der Fortschritt durch moderne Flugzeuge werde vom Wachstum wieder aufgefressen, sagt er. Und mit Blick auf die Klimaeffekte dürfe man nicht nur auf CO2 schauen, gerade nicht bei Flugzeugen.
Bei den ganzen Berechnungen von CO2 darf man nicht vergessen, dass obendrauf beim Flugverkehr noch die Nicht-CO2-Effekte kommen. Das heißt Stickoxide, Wasserdampf, andere Faktoren, die vor allem in den hohen Lagen, in denen das Flugzeug unterwegs ist, nochmal mehr Auswirkungen auf das Klima haben.
Auch Fellermann setzt unter anderem auf den technischen Fortschritt, speziell auf alternative Kraftstoffe. Am besten sei aber Verzicht. Jeder solle kritisch prüfen, ob eine Flugreise tatsächlich nötig sei, meint er. Denn Fliegen sei die ineffizienteste Art des Reisens.
Das kann man auch an den Gegenüberstellungen von den Verkehrsmitteln, zum Beispiel beim Umweltbundesamt, ganz gut sehen. Da hat man pro Person bei Auto schon eine relativ hohe Emission, dann ist der Flugverkehr noch mal höher und mit großem Abstand kommen dann andere Verkehrsmittel. Also sei es die Bahn, ob im Nahverkehr oder in der Langstrecke, ist wesentlich besser und vergleichbar, wenn nicht besser, ist sogar der Fernbus, also die Busse, weil die in ihrer Auslastung, in der sie normalerweise fahren, auch sehr effizient sind.
Gerade innerdeutsche Flüge stehen in der Kritik. Auch wenn sie insgesamt nur einen geringen Anteil am Gesamtverkehr haben, gelten sie als besonders unsinnig. Nils Wigge, Sprecher des Bundesverbands der deutschen Luftverkehrswirtschaft, betont auch, man sei durchaus bereit, diese Angebote einzustellen, wenn denn die Rahmenbedingungen passen.
Für innerdeutsche Reisen ist die Reisezeit nach wie vor das entscheidende Kriterium bei der Verkehrsmittelwahl. Und da, wo die Bahn Reisezeiten von 3 bis ca. 3,5 Stunden anbieten kann, da haben wir den Luftverkehr auch schon einstellen können. Zuletzt auf der Strecke Berlin-Nürnberg. Innerdeutsch wird also fast nur noch auf längeren Strecken geflogen. Da, wo noch Kurzstreckenflüge stattfinden, handelt es sich fast ausschließlich um Zubringer für internationale Verbindungen, wie zum Beispiel von Stuttgart über Frankfurt nach New York, Peking oder Delhi. Und auch diesen Reisenden bieten wir Alternativen zu ihrem Zubringerflug per Bahn und Bus an. Und wir würden die Ultra-Kurzstreckenflüge gerne weiter reduzieren. Aber leider werden unsere Alternativangebote immer noch zu wenig genutzt. Und um hier Fortschritte zu machen, müsste die Bahn die Gepäckprozesse und auch die Anschlusssicherheit an den Langstreckenflug deutlich verbessern.
Kommen wir von den Fluggesellschaften zum Schluss noch einmal an den Frankfurter Flughafen. Die Maschine aus Indien ist mittlerweile abgefertigt. Unter anderem kamen dabei Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Diese müssen wiederum mit Strom versorgt werden und vor allem auch die Terminals verbrauchen viel Strom.
Wolfgang Scholze, verantwortlich für das Umweltmanagement am Frankfurter Flughafen. Die Energie, die Sie hier brauchen, wo kommt die denn eigentlich her?
Im Moment überwiegend aus dem Netz. Wir haben allerdings vor, jetzt sehr intensiv in die Versorgung mit Regenerativen einzusteigen, also mehr als es im Moment im Netz verfügbar ist. Wir beschäftigen uns ganz konkret damit, wo wir hier am Flughafen Photovoltaik, Solarthermie installieren können. Wir prüfen aber auch sehr genau, wo wir außerhalb des Flughafens zum Beispiel in Photovoltaikanlagen gehen können. Und wir schauen uns auch Windkraft sehr intensiv an, offshore hier insbesondere.
Es gab mal vor Jahren, ich kann mich dunkel daran erinnern, gab es mal Pläne, mit Geothermie etwas zu machen. Ist daraus eigentlich was geworden?
Die ist geprüft worden, musste aber verworfen werden aus technischen Gründen, weil einfach hier die Gegebenheiten nicht optimal sind für Geothermie, sodass hinterher der technische Aufwand, diese Geothermie am Leben und funktionieren zu halten, enorm groß geworden wäre. Deswegen ist man davon abgegangen.
Jetzt ist Fraport ja nicht das einzige Unternehmen hier am Frankfurter Flughafen. Es gibt ja viele andere auch. Stehen Sie da irgendwie in engem Austausch, wie man weiter die Klimabilanz verbessern kann?
Ja, natürlich. Wir sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen der Unternehmen, insbesondere der Großen, aber auch der Kleinen hier am Standort. Zum Beispiel, wenn es darum geht, auf alternative Antriebe umzustellen. Weil natürlich sind wir hier der Infrastrukturbetreiber. Das heißt, wir stellen auch Infrastruktur zum Beispiel zum Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Wenn also Partner hier am Flughafen solche Wünsche haben, dann müssen wir darüber sprechen und das tun wir.
Vielleicht mit Blick auf die Südseite des Flughafens. Wir stehen jetzt an der Nordseite, da entsteht ein neues Terminal. Das heißt, es ist dann von Anfang an sicherlich da nochmal einfacher, auf eine gute Energiebilanz zu schauen.
Ganz genau so ist es. Das ist auch berücksichtigt. Das Terminal 3 wird ein energieeffizientes Gebäude werden. Wo Energie zu sparen ist, schauen wir auch drauf. Und natürlich prüfen wir auch Möglichkeiten, dort Photovoltaik zum Beispiel zu installieren. Zum Beispiel auf dem Parkhaus.
Trotzdem, so ein großes Terminal wie das Terminal 3, das werden Sie wahrscheinlich nicht, das wird keine Energie produzieren, sondern auch das Terminal 3 wird ja Energie verbrauchen. Das heißt, das wird die Bilanz dann Ihnen erstmal verhageln?
Na, es wird einen Anstieg geben im Energieverbrauch und damit auch in der CO2-Emission, die wir aber dann gleichzeitig durch die Maßnahmen, die jetzt schon vorbereitet werden, auch wieder reduzieren. Das heißt, unterm Strich werden diese Mehrzuwächse an Energieverbräuche, die etwa in dem Größenordnungsbereich liegen, wie das, was wir letztes Jahr an Energie eingespart haben, zum Beispiel, nur um einen Vergleich zu haben. Das werden wir dann durch entsprechende regenerative Energien, die wir zusätzlich erzeugen lassen wollen, für uns wieder ausgleichen.
Sie haben es schon gesagt, regenerative Energien, Photovoltaik gehört da möglicherweise auch dazu. Jetzt können wir nicht hier oben auf das Terminal einschauen, aber ist das schon vollgepflastert mit Solarzellen?
Nein, noch nicht. Da fangen wir jetzt tatsächlich damit an. Es hat einen ganz einfachen Grund. Bisher war diese Technologie, wir müssen immer wirtschaftlich denken hier, vergleichsweise teuer. Jetzt ist es für uns auch wirtschaftlich sinnvoll darstellbar. Jetzt prüfen wir, wo wir auf den Dächern bei uns Photovoltaik installieren können. Fangen dieses Jahr im Süden, in der Cargo City Süd, auf einer Frachthalle an. Das wird die erste große Anlage und weitere werden folgen.
2030 ist das nächste große Ziel in der CO2-Reduktion. Und wie geht es danach weiter? Gibt es irgendwie Fantasien, die Sie haben, was man in Zukunft mal machen könnte?
Wir haben uns verpflichtet, 2050 CO2-frei zu sein. Das heißt, ganz ausdrücklich auch ohne Kompensation. Das heißt, wir wollen nicht irgendwo uns freikaufen, sondern werden dafür sorgen, dass unsere Emissionen hier auf Null stehen. Das geht natürlich nur, indem wir überall dort, wo Energie verbraucht wird, auf ein Minimum, auf das nötige Minimum reduziert haben. Dafür gibt es einen sehr konkreten Plan. Und das, was dann nicht reduzierbar ist, das werden wir eben durch regenerative Energien versorgen. Und wir werden zusätzlich, weil natürlich auch Beton zum Beispiel, das Verbauen von Beton produziert CO2, wir werden zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Diese Technologien sind jetzt in der Entwicklung und sie werden bei uns zur Anwendung kommen. Keine Frage.
Heißt das so etwas wie der Bau des Terminal 3, also der eigentliche Bau, dann auch möglichst wenig Emissionen erzeugen?
Natürlich, natürlich. Jedes Bauen erzeugt CO2-Emissionen und wird auch in der Bilanz berücksichtigt. Das heißt, ich muss mir hinterher auch wieder überlegen, wie ich diese Bilanz wieder auf ein Null bekomme. Ziel 2050, Null ist gesetzt. Der ganze Verband, die ganze Branche hier in Deutschland hat sich verpflichtet zu diesem Ziel und wir arbeiten da gemeinsam dran.
In den vergangenen 20 Jahren hat der Frankfurter Flughafen seine CO2-Bilanz um 40% senken können und es soll noch weitergehen. Vielen Dank, Wolfgang Scholze, verantwortlich für das Umweltmanagement am Frankfurter Flughafen.
Und das war HR Info Wirtschaft. Diese Sendung gibt es auch jede Woche neu als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Roman Warschauer.